Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen zu dieser Sendung. Er hat wieder einmal aufgeschreckt und irritiert, der US-Präsident, als er vor einigen Tagen ankündigte, er werde US-Soldaten aus Deutschland abziehen lassen. Der Grund, Deutschland erfülle seine Verpflichtungen gegenüber der NATO nicht. Tatsächlich zahlt Deutschland weniger als die viel diskutierten 2% des Bruttoinlandsproduktes. Man sagt Donald Trump allerdings auch nach, er wolle die Bundesregierung sozusagen bestrafen, weil er sich über eine andere Dinge auch ärgert, wie die deutsche Handelspolitik oder die Nord Stream 2 Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. Es sieht also alles in allem wieder einmal nach einer hochemotionalen Entscheidung des US-Präsidenten aus. Und das passt ins Bild der anderen sicherheitspolitischen Beschlüsse, die die Regierung in Washington auf internationaler Ebene gefällt hat. Vor etwa einem Jahr stieg sie aus dem INF-Vertrag aus, der seit Ende der 1980er Jahre festgeschrieben hat, dass Washington und Moskau ihre nuklearen Mittelstreckenwaffen abrüsten. Die Trump-Administration hat außerdem das Open Skies-Abkommen aufgekündigt, das Aufklärungsflüge der Vertragspartner erlaubte, um Vertrauen zu schaffen. Als nächstes steht das Abrüstungsabkommen New Start auf der Agenda, das letzte noch bestehende Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland. Heute treffen sich in Wien Vertreter aus Washington und Moskau, um über eine mögliche Verlängerung zu sprechen. Ausgang ungewiss. Was bedeutet der Kurs der US-Regierung für Deutschland und Europa? Ist Washington in Sicherheitsfragen noch ein zuverlässiger Partner? Und welchen Einfluss haben Berlin und Brüssel überhaupt auf diese Beschlüsse, mit denen sie ja am Ende leben müssen? Das diskutieren wir in den kommenden anderthalb Stunden mit Roderich Kiesewetter. Er ist Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Frau Kiesewetter.
Alexander Neu ist uns per Telefon zugeschaltet. Er ist Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Herr Neu.
Ja, guten Morgen, Frau Kess.
Und Jana Puljarin diskutiert mit uns. Sie ist Sicherheitsexpertin des European Council of Foreign Relations. Sie leitet das Berliner Büro dieser europäischen Denkfabrik. Guten Morgen, Frau Puljarin.
Guten Morgen.
Und auch Sie als unsere Hörerinnen und Hörer können wie immer mitdiskutieren. Sagen Sie uns Ihre Meinung oder stellen Sie Ihre Fragen unter 00800 4464 4464. Ich sage die Nummer noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und einige von Ihnen haben heute vor der Sendung auch schon auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Aus Feldhannover. Die Merkel-Administration hat die Beziehung zu den USA sträflich vernachlässigt und unseren Bündnispartner USA mehr als einmal brüskiert, wie beispielsweise durch Nord Stream 2. Damit hat Merkel eine Mitschuld an der jetzigen Situation.
Günter Herbst aus Dresden. Ich bin der Meinung, dass dieses Bedauern über den Abzug der amerikanischen Truppen bei uns im Osten wesentlich geringer ist. Für uns sind das nach wie vor fremde Truppen auf deutschem Territorium. Die Russen sind 1990 abgezogen und das ist in Ordnung. Und es wird eigentlich höchste Zeit, dass alle anderen Truppen Deutschland auch verlassen.
Petzold-Turnau. Die Russen haben nachweisbar bereits nachgerüstet und Putin hat es ja auch sich gerühmt und auch vorführen lassen. Die Raketen sind im Raum Königsberg, die neuen, schon stationiert. Und wir können uns natürlich die Augen schließen und sagen, Putin ist unser Freund und der Trump ist blöde und unausstehlich. Wir schaden uns aber selber.
Wittmann aus Berlin. Wir müssen schauen, dass Europa sich mehr zusammensteht, auch in der Rüstungspolitik, und sich mehr vereint, Vereinigten Staaten von Europa. Und Trump muss die nächste Wahl verlieren. Wenn er die nicht verliert, dann sehe ich schwarz für diese Welt.
Bühler aus Heidelberg. Also für mich ist es ein Schauspiel. Ich halte dem Trump sehr zugute, dass unter ihm kein einziger Krieg geführt wurde. Was ich aber befürchte, in dem Moment, wo der Armee die Truppen abzieht, wird hier der Ruf von Macron und so weiter nach einer europäischen Armee stärker. Und davor habe ich Angst. Ich habe mehr Angst vor einer europäischen Armee in Europa, als dass der Trump seine Truppen abzieht.
Soweit erstmal die ersten Meinungen unserer Hörer. Herr Kiesewetter, wenn wir uns das anschauen, Trump will an die 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen, mit dem Grund, Berlin erfüllt seine Zahlungen an die NATO nicht. Damit hat er ja im Grunde recht. Ist also die Bundesregierung schuld an diesem Schritt?
Also ich glaube, da muss man zwei Dinge sehr intensiv unterscheiden. Das eine ist, die Bundesrepublik hat seit 2015 rund 30-35% mehr in Verteidigung investiert. Bis 2015 trifft der Vorwurf von Trump zu, jetzt nicht mehr. Aber der zweite Aspekt des Abzugs ist ja vollkommen unklar, wer und wohin. Würden diese Truppen nach Polen verlegt, würde man dem Bedrohungsgefühl gerecht werden? Würden sie aus Europa abgezogen, wäre der Abzug eine vertane Chance, weil wir dann nicht mit Abrüstung über Russland diskutieren. Es wäre also ein Granatenfehler, diese Truppen aus Europa abzuziehen, ohne auch nur eine Gegenleistung von Russland auszuverhandeln. Insofern gibt es hier noch sehr viel Klärungsbedarf, der aus meiner Sicht dahin gehen sollte, dass die Europäer einbezogen werden müssen. Und wir haben als Union gefordert, dass die Amerikaner bis zu den US-Wahlen keine Fakten schaffen, also auch keinen Abzug, weil alles andere nur aus emotionalen Gründen wäre und die ja nicht mehr zutreffen. Es ist ein Rachefeldzug von Trump, der aber weder vom Verteidigungs- noch Außenministerium noch vom Kapitol in der Form mitgetragen wird.
Ein Rachefeldzug, sagen Sie, aber letztendlich wirkt ja offenbar auch Trumps Methode in Berlin, denn man ist ja jetzt wirklich bereit, mehr in die NATO zu investieren.
Nein, das waren wir ja schon vorher. Die Trendwenden sind ja seit 2015 eingeleitet. Und es geht um unsere Verteidigung und nicht um irgendwelche Wünsche von Trump zu erfüllen. Die Bundesrepublik hat seit 2004, also seit 16 Jahren, dem 2%-Ziel zugestimmt, das mal übrigens eine deutsche Forderung war.
Dass sie aber immer noch nicht erreicht
Staaten, hat. Ja eben, dass die osteuropäischen Staaten mal erfüllen. Und wir begreifen langsam, dass wir nicht als Deutsche irgendwelche Forderungen anderen aufzwingen dürfen und selber sie bei weitem nicht erfüllen. Und diesen politischen Fehler müssen wir jetzt, beginnen wir jetzt bitter zu bezahlen. Wir haben aber gelernt seit 5 Jahren, wir haben eine Trendwende eingereicht, aber mehr wie 1,5% haben wir immer noch nicht geschafft. Es geht aber nicht um die, es geht nicht um die schlichte Zahl 2%, die hilft uns nicht weiter, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, sondern wir müssen schauen, dass die Streitkräfte besser zusammenarbeiten können, Interoperabilität, und dass wir die Ausrüstung standardisieren. Dann ist das 2%-Ziel sinnvoll eingebettet, aber alleine 2% ist ein stupides Ziel.
Herr Neu, Ihre Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali, die hat als Reaktion gesagt, wir als Linke finden das eine gute Sache, dass Donald Trump US-Truppen aus Deutschland abziehen will, und bitte nehmen Sie gleich die Atomwaffen mit. Warum wäre das für die Linke eine gute Sache?
Also wir sind der Auffassung, dass US-Atomwaffen und die US-Truppen aus Deutschland abgezogen werden müssen. Der eine Bürger hat ja auch vorhin darauf hingewiesen, aus Ostdeutschland, die sowjetischen Streitkräfte bzw. später die russischen Streitkräfte sind 1994 definitiv abgezogen. Das war eine einmalige Chance, dass man Europa von den Alliierten USA und Russland dann sozusagen befreit. Das hat nicht stattgefunden im Westen. Die Amerikaner sind nach wie vor in einer Größenordnung von etwa 35.000 Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Und wir halten das eher für einen Gefährdungspunkt. Hintergrund ist, dass etwa 20 Atomwaffen in Deutschland gelagert sind. Und klar ist auch, dass bei einem Konflikt zwischen Russland und den USA auch Deutschland und Polen treffen wird. Eben auch aufgrund der Anwesenheit US-amerikanischer Truppen und aufgrund der Anwesenheit US-amerikanischer Atomwaffen. Die würden zuerst ausgeschaltet werden durch russische Systeme. Und das würde bedeuten, dass Deutschland ein definitives Ziel ist. Und das brauchen wir definitiv nicht.
Aber andersrum gefragt, warum machen Sie sich keine Sorgen um Deutschlands Sicherheit, so wie die politische Mehrheit in diesem Land das sieht, dass eben, wenn die Truppen abgezogen sein sollten, die Sicherheit für Deutschland nicht mehr so gewährt ist wie vorher?
Naja, die politische Mehrheit bedeutet die Mehrheit der politischen Parteien im Deutschen Bundestag, ja, aber nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung. Also es gibt durchaus Stimmen, die sagen, wir glauben da nicht dran. Und es gibt definitiv keine Beweise dafür, dass Russland eine Bedrohung für die NATO-Staaten darstellt. Selbst die Bundesregierung hat 2018 auf eine kleine Anfrage von uns darauf hingewiesen, dass sie über keinerlei Kenntnis verfügt, dass Russland Planung oder die Absicht hätte, NATO-Staaten, auch nicht osteuropäische NATO-Staaten, anzugreifen. Also weder die Absicht noch Planung. Insofern frage ich mich, worüber wir hier überhaupt reden.
Frau Poljarin, wird die US-Regierung diese Entscheidung umsetzen?
Ich glaube, das können wir jetzt noch gar nicht beurteilen. Es gibt von den Demokraten im Kongress schon erheblichen Widerstand. Die wollen einen Gesetzentwurf einbringen, der das verhindert. Allerdings darf der amerikanische Präsident eigenmächtig anordnen, die Soldaten zu verlegen. Er braucht dazu den Kongress nicht. Aber der Kongress kann theoretisch die finanziellen Mittel dafür blockieren. Dazu bräuchte es aber auch die Republikaner an Bord. Und da ist fraglich, wie sehr die Republikanische Partei ihren Präsidenten noch stützt. Bislang war das sehr stark der Fall. Die Republikaner haben sich sehr hinter Trump gestellt. Das bricht jetzt so langsam auf. Aber da muss man schauen. Man muss auch schauen, wie die Wahlen ausgehen und ob überhaupt vorher noch irgendetwas in diese Richtung passiert.
Washington, heißt es ja immer wieder, würde sich damit auch ins eigene Fleisch schneiden. Was bedeutet es denn für US-Streitkräfte, in Deutschland stationiert zu sein?
Also die Streitkräfte leisten natürlich zum einen einen Beitrag zu Deutschlands Sicherheit, aber die Amerikaner haben in Deutschland so eine Art Brückenkopf aufgebaut. Es ist sozusagen die Drehscheibe für Einsätze der Amerikaner, vor allen Dingen auch im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika sowie in Europa. Die werden von hier koordiniert und die werden von hier durchgeführt. Es gibt ein sehr wichtiges Militärkrankenhaus für die Amerikaner in Landstuhl. Es gibt einen Militärflugplatz in Ramstein. Also es ist die Drehscheibe für amerikanische Einsätze und dann eben auch Einsätze im Rahmen der NATO in Europa.
Wir haben jetzt gerade von Herrn Neu und Herrn Kiesewetter zwei sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu gehört, was dieser Abzug von US-Truppen für Deutschland sicherheitspolitisch bedeuten würde. Was ist denn Ihre Meinung?
Also ich möchte zum einen mal auf dieses Argument eingehen, dass die amerikanischen Truppen genauso abziehen müssten wie die russischen Truppen. Und da möchte ich festhalten, dass meiner Meinung nach oder auch Deutschland eben als Mitglied der NATO nicht neutral dasteht. Also unser Verhältnis zu Russland ist natürlich ein völlig anderes als unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Ich würde sagen, Russland ist ein Systemrivale des Westens, hat mit der Krim-Annexion eindeutig gezeigt, dass es nicht interessiert ist an einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung. Und zu den Amerikanern, das sind unsere Verbündeten. Wir sind zusammen in einer Militärallianz in der NATO. Und natürlich sind wir in dieser Frage nicht neutral. Also Deutschland hat sich für die Westbindung entschieden bei der Wiedervereinigung. Und deswegen sind wir fest im Westen und an der Seite der Amerikaner in Europa verankert. Deswegen finde ich, das ist so der erste Punkt, der mir da einfiel. Und auch dieses Argument, dass wir im Grunde genommen nicht vorsorgen müssen für unsere Sicherheit, weil uns keine Gefahr droht. Also auch da, man sagt, es gibt keine Anzeichen für die Planung. Ich glaube, das sehen die mittel- und osteuropäischen Staaten anders. Und 2014 waren wir auch alle, wenn ich daran erinnern darf, ziemlich überrascht von dieser plötzlichen Annexion. Und trotzdem ist sie passiert. Also ich fände es schon ganz gut,
wenn wir vorbereitet sind. Von der Krim.
Herr Neu, wollen Sie?
Ja. Also zunächst einmal glaube ich, dass eine Bündniszugehörigkeit nicht dazu führen darf, dass man aufhört zu denken und sich bedenkenlos an die Seite der USA stellt, insbesondere bei der aggressiven Außensicherheitspolitik der Vereinigten Staaten weltweit. Frau Pugirin hat ja auch gerade darauf hingewiesen, dass Deutschland gerne genutzt wird für Machtprojektionen weltweit, also insbesondere im Nahen Osten, Nordafrika und Asien. Aber genau dafür sollten wir deutsches Territorium nicht zur Verfügung stellen für jedenfalls völkerrechtswidrige Militäreinsätze. Und das gibt mir schon zu denken. Es gibt auch einen interessanten Artikel oder Beitrag von Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der hatte 2016 einen Beitrag in der New York Times geschrieben, wo er Deutschland geradezu anbietet den USA. Das schreibt er aber, wo immer Trump hinschaut, er wird keine besseren Partner finden, mit denen er Amerikas strategische Interessen sichern kann und die ihm als Verstärkungstruppe für seine militärische Macht dienen. Das heißt, er bietet nicht nur deutsches Territorium an, sondern auch deutsche Soldaten für US-Interessen. Also das kann ich nicht nachvollziehen, dass wir uns danach orientieren sollten. Also da möchte ich doch großen Abstand von nehmen, von solchen Äußerungen.
Aber es geht ja nicht nur um die US-amerikanischen Interessen. Also im Wesentlichen garantieren ja die amerikanischen Streitkräfte weltweit eine Sicherheitsordnung, von der wir als Deutsche massiv profitieren, als Exportnation. Unser komplettes wirtschaftliches und politisches Geschäftsmodell, die Art, wie wir leben, ist darauf aufgebaut, dass eben die Seewege gesichert werden und so weiter. Und es ist, glaube ich, immer sehr naiv von uns anzunehmen, dass wir einfach friedlich so weiterleben können. Die Amerikaner schultern derzeit einen massiven Lastenanteil. Und ich kann durchaus verstehen, dass in Amerika sich die Meinung breit macht, dass sie das nicht mehr alleine in dieser starken Form machen wollen, sondern einen stärkeren europäischen Anteil einfordern. Aber jetzt zu sagen, dass wir willfällige Vasallen für die Amerikaner sind, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen, das finde ich auch falsch.
Herr Kiesewetter,
also ich denke, Ja, ich denke auch, man sollte hier diese einseitige Herabwertung des amerikanischen Auftretens schon einordnen. Und zwar halte ich es für sehr geboten, dass wir auf die Weltlage schauen, wie sich beispielsweise China verhält mit der Ausweitung seiner Interessenssphäre im Indopazifik. Wir sollten auch schauen, wie China menschenrechtlich umgeht mit Uiguren, mit Hongkong, wird uns noch viel zu schaffen machen. Auch die Frage, wie lange Taiwan noch selbstständig sein wird und generell, wie nach Corona mit Menschenrechten in China umgegangen wird. Und wir alleine als Europäer wären nicht in der Lage, im weltweiten Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck mit Blick auf Afrika gegenüber China bestehen zu können.
Herr Kiesewetter,
ich will den Bogen zurückschlagen. Ja. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir unsere Interessen bewusst sein müssen. Und zu unseren Interessen gehört nicht, dass wir Äquidistanz, einen gleichen Abstand zu Amerikanern, Russen und Chinesen halten, sondern dass wir uns ganz klar auf die Seite der Amerikaner stellen und den Amerikanern auch deutlich machen, was wir von ihnen erwarten. Aber es hilft uns überhaupt nicht, uns aus der amerikanischen Gemeinschaft zu lösen. Wir Europäer sind bei weitem noch nicht so weit. Und es ist ein Weckruf. Und wenn man Trump positiv interpretiert, was ich nicht tue, so ist das eigentlich eine Sache, dass wir Europäer deutlich stärker Verantwortung in der unmittelbaren Nachbarschaft im nördlichen Afrika, Krim ist ja ein Beispiel, dass wir es getan haben, Minsker Prozess mit Merkel und Macron, Hollande, dass wir das übernehmen, aber nicht quasi die Amerikaner zu verabschieden, ohne dass wir eigene Interessen verfolgen. Die haben wir nämlich nicht, weil wir nicht die Mittel dafür haben.
Ich möchte noch an der Stelle die Reaktion Russlands mit ins Spiel bringen und darüber diskutieren, denn dort hieß es erstmal nach der vagen Ankündigung aus Moskau, man würde US-Truppen aus Deutschland abziehen. Da hieß es aus Moskau, man würde jegliche Schritte von Washington, seine militärische Präsenz in Europa zu verringern, begrüßen. Und gleichzeitig wurde die Warnung gesandt, manche der Soldaten nach Polen zu verlagern, also das nicht zu tun. In Warschau hieß es aber erstmal, man würde so eine Entscheidung begrüßen. Dann ist man dort aber auch zurückgerudert und Regierungschef Morawiecki, der meinte dann, dass eine Aufstockung von US-Truppen, auf die Polen ja eigentlich hofft, dass die nicht zulasten von Deutschland gehen darf. Muss man letztendlich auch sagen, dass Trump mit seiner Ankündigung so etwas wie eine Spaltung der NATO provoziert?
Also ich glaube, es gibt durchaus die Gefahr, dass das erfolgen könnte, wenn nämlich tatsächlich die Reaktion in der NATO auf die Wahl Donald Trumps ist ja durchaus unterschiedlich ausgefallen. Es gibt Länder wie Polen oder auch in den baltischen Staaten, die von Anfang an ihre Sicherheitsinteressen so hoch gewertet haben, dass sie gegenüber der ganzen Administration sehr viel unkritischer aufgetreten sind. Länder wie Frankreich haben das benutzt, um eben die europäische strategische Souveränität voranzutreiben. Und Deutschland war so ein bisschen in der Mitte, hat auch sehr viel abgewartet und gleichzeitig versucht, europäischer, also stärker zu werden, aber transatlantisch zu bleiben. Und ich glaube, dass die europäische Einheit bislang ganz gut gehalten hat. Aber es gibt ja durchaus Versuche des amerikanischen Präsidenten, die Europäer zu spalten und gegeneinander auch auszuspielen. Das machen nicht nur die USA, ich glaube, das machen auch China. Stichwort 5G-Netzwerk oder Stichwort eben Nord Stream 2, so kritisch man das auch sehen kann. Und ich glaube, dass wenn die Amerikaner ihre Sicherheitsgarantien abhängig machen, wie es jetzt ja aussieht, von quasi den Gefälligkeiten oder von der richtigen Verhaltensweise der Alliierten, dann kann das in der NATO durchaus zu Spaltpotenzial führen. Oder auch, wenn es tatsächlich diese US-Präsenz der Truppen nach Polen verlegt wird, das wäre ein Bruch der NATO-Russland-Grundakte von 1997. Es könnte zum neuen Wettrüsten in Ostmitteleuropa führen. Und das würde die NATO massiv unter Spannung setzen.
Und ist es aber nicht so unter diesen Rahmenbedingungen, die Sie jetzt angesprochen haben, dass Herr Neu tatsächlich recht hat, wenn er sagt, wir sollten uns nicht mehr bedenkenlos an die Seite der USA stellen?
Ich glaube, bedenkenlos hat auch, also ich glaube, das haben sowohl Herr Kiesewetter als auch ich nie gesagt. Bedenkenlos, glaube ich, können wir uns auch gar nicht mehr leisten. Und das eigene Denken müssen wir schon einschalten, weil die Frage stellt sich ja auch, wie verlässlich sind die Amerikaner noch als Bündnispartner? Und seitdem Donald Trump in Amerika an die Macht gekommen ist, hat er die amerikanische Sicherheitsgarantie ja schon öfter auf die eine oder andere Art und Weise in Frage gestellt. Deswegen glaube ich, ist es dringend an der Zeit, dass die Europäer sich mehr um ihre eigene Sicherheit kümmern, wozu sie, aber das hat Herr Kiesewetter auch gesagt, eben noch nicht so allumfänglich in der Lage sind, wie man sich das wünschen könnte. Ich glaube, wir müssen eben ein gestaltenderer Partner an der Seite der Amerikaner werden. Trotzdem glaube ich, dass uns diese NATO und diese transatlantische Allianz in den letzten Jahren ganz gut getan hat und die Sicherheit in Europa garantiert hat und dass wir daran festhalten sollten. Aber man muss gucken, wenn der amerikanische Präsident Trump wiedergewählt wird, welche neuen Dynamiken sich daraus ergeben. Ich würde auf jeden Fall nicht für unbedingtes Vasallentum plädieren.
Herr Neu, noch kurz, bevor wir eine Unterbrechung machen müssen für die Nachrichten. Ich nehme an, Sie haben Verständnis für die Reaktion in Moskau.
Was heißt Verständnis? Natürlich ist es sinnvoll, wenn raumfremde Truppen, was die Amerikaner ja sind, aus Europa verschwinden würden. Es geht ja um die Frage, welches Sicherheitskonzept wir in Europa verfolgen. Verfolgen wir ein Sicherheitskonzept, was auf Verteidigungsunion hinausläuft, oder Verteidigungsbündnis hinausläuft, was die NATO ja mal war, aber nicht mehr ist? Oder wollen wir ein kollektives Sicherheitssystem? Und Letzteres ist natürlich sinnvoller. Und das würde gehen mindestens von Lissabon bis Vladivostok, eventuell auch von Vancouver bis Vladivostok. Ein Gedanke übrigens, ein Konzept, was von Egon Bahr entwickelt worden ist. Das hätte man 1990 schon etablieren können. Es war seinerzeit sogar eine Debatte gewesen, Ende der 80er Jahre, angestoßen von den Sowjets, übernommen vom Westen, dann fiel die Mauer und plötzlich spielte es keine Rolle mehr. Nein, ich glaube, dass die USA und dass die NATO eben kein Sicherheitsmomentum darstellen, sondern eher Unsicherheit produzieren. Sie brauchen Gegner. Das wurde auch gerade wieder deutlich. Wie gesagt wurde, die USA garantieren eine Weltordnung. Ja, aber sie lassen keine anderen Staaten sozusagen konfliktfrei an dieser Weltordnung partizipieren. Also keine anderen Mächte, die heranwachsen, sondern sie diktieren eine Weltordnung und jeder andere Staat, der wie China oder Russland, die auf die Weltbühne zurückkommen oder groß werden, versuchen sie trotzdem unterzujochen. Und das geht nicht. Es gibt mittlerweile 2 oder 3 neue Mächte, die mitreden wollen am Tisch. Und das wird verhindert mit allen Mitteln, Sanktionen, Androhungen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das eine stabile Weltordnung darstellt, die die USA derzeit verfolgen.
US-Truppenabzug und neue Atomgespräche, Sicherheitspolitik in Zeiten von Trump, das ist heute unser Thema bei Kontrovers. Eine Mail hat uns geschickt, Ralf Nachtmann, und er schreibt unter anderem, die weitere Anwesenheit von US-Truppen in Deutschland, ja auch in Europa, ist völlig unnötig, es sei denn, wir wollen all die verderblichen, unvergeblichen USA-Kriege, die weltweit geführt werden, weiterhin unterstützen. Für die militärische Sicherheit Europas ist die, wer kennt sie eigentlich, Europäische Verteidigungsgemeinschaft völlig ausreichend. Hinsichtlich Russlands wünsche ich, die Politiker würden sich einmal der uralten Idee des Systems der kollektiven Sicherheit zuwenden. Nichts würde Europa sicherer machen als eine neue Achse Paris-Berlin-Moskau. Wolfgang Daub hat uns geschrieben und er sagt, nicht nur Trump destabilisiert mit seiner Politik die Sicherheit und Zukunft Europas, sondern auch die Bundesregierung mit Nord Stream 2 und mit der permanenten Weigerung, sich in der NATO-Vertragstreue in Klammern Rüstungsausgaben in Höhe von 2% zu verhalten, sowie auch Regierungs- wie Oppositionsparteien im Bundestag, die den Abzug der Atomwaffen aus der BRD fordern. Und Michael Bock hat uns geschrieben, die Tatsache, dass Trump in Anführungsstrichen nur etwa ein Drittel der US-Soldaten aus Deutschland abzieht, heißt für mich, Trump geht einen Schritt vor und zwei zurück. Trump liefert seinen Anhängern gegenüber und scheint doch Skrupel vor entschiedeneren Maßnahmen zu haben. Angerufen hat uns Herr Fiedler aus Brandenburg. Guten Tag, Herr Fiedler.
Guten Tag. Hallihallo.
Herr Fiedler, Ihre Meinung, Ihre Frage.
Also ich bin A, der festen Überzeugung, dass der Amerikaner sich das selbst gar nicht leisten kann, zum Beispiel Rammstein aufzugeben, weil es nun mal die größte Basis auf der Welt ist. Mhm. So, und das ist für den natürlich strategisch wichtig. Wir als Deutsche unterstützen den Amerikaner mit AVEX und was nicht sonst allem. Das heißt, wir sind ja auch in den ihre Kriegs Einsätze mit involviert. Das heißt also, ein Land, der uns im Prinzip jetzt im Prinzip unter Druck, also der setzt uns ja unter Druck, ja, der will ja von uns, sagen wir mal hier, der redet da in seinem Wahlkampfzeug, was er da abgelassen hat, solche Sachen wie, wir hätten nie bezahlt oder was auch immer. Ich denke, dass unser Einsatz mit Personen, ja, höher zu werten ist als Geld. Und dann gibt es noch die zweite Sache, ich finde es ein Wahnsinn, dass es tatsächlich ein Land auf der Welt gibt, das so einem Psychopathen tatsächlich zum Präsidenten wählt. Wie kann man so jemanden überhaupt die Verantwortung für Atombomben geben? Hm. Und ich sehe einfach, dass der Amerikaner, der ist überhaupt nicht, der ist beliebig. Hm. Ja. Das heißt, morgen sind 6 Corona-Fälle in den USA, das war irgendwie Anfang Februar oder so oder Anfang Januar und ein paar Wochen später sind schon Hunderttausende.
Ja, und Herr Fiedler, belassen wir es bei dem, was Sie uns zum militärischen und zu in Sachen im militärischen Bereich gesagt haben. Ich möchte Ihre Meinung gerne mal zurückgeben in die Runde und frage Herrn Kiesewetter, da spricht ja doch einiges an Misstrauen oder erschüttertem Vertrauen aus Herrn Fiedlers Beitrag. Was erwidern Sie ihm?
Naja, es klang ja vorhin auch schon an, Herr Fiedler, danke für Ihren Beitrag.
Bitte, bitte.
In Osteuropa bzw. in Ostdeutschland, in den Beitrittsgebieten, sind nie Amerikaner stationiert gewesen. Sie haben 1945 Thüringen an die Sowjets übergeben und so weiter. Also es gibt keine Erfahrung mit Amerikanern. Und sie sind nicht gleichzusetzen mit den Erfahrungen, die die Ostdeutschen, ich war lange im Aufbau Ost, meine Frau stammt von dort, mit den Russen gesammelt haben. Ich kenne sie gut integriert in deutsche Gemeinschaften. Also es war immer ein großes amerikanisch-deutsches Verhältnis, ein gutes Verhältnis da auch mit den Familien. Was die USA angeht, möchte ich sehr stark unterscheiden zwischen Trump und der US-Politik. Selbst das Verteidigungsministerium steht nicht hinter Politik von Trump, war genauso überrumpelt mit seinen Wahlkampfvorschlägen. Entscheidend aus meiner Sicht ist, dass wir uns sehr klar verorten, dass wir Deutschen sagen, wir gehören zur westlichen Gemeinschaft. Die Führungsnation der westlichen Gemeinschaft sind die USA. Wir nehmen nicht alles bedingungslos hin, sondern sind ja schon durch Obama aufgefordert gewesen, mehr in der Lastenteilung zu bringen. Und wir Deutschen haben uns über 2 Jahrzehnte darauf verlassen, dass wir von Freunden und Partnern umgeben sind und haben unsere eigene Sicherheit erodieren lassen. Wir haben vorrangig in soziale Sicherheit investiert. Die Hälfte des Bundeshaushalts geht in soziale Sicherheit und haben kaum mehr in leistungsfähige Streitkräfte investiert. Wäre nicht vor 5 Jahren die Wende unter der Union eingeleitet worden, wären die Streitkräfte heute völlig marode. Dieser Wechsel ist da.
Aber ja, Herr Fiedler, erwidern
Sie. Gerne.
Also jetzt mal zu unserer Bundeswehr. Also ich bin selber in Dülmen stationiert gewesen. Ich bin selber bei der Bundeswehr gewesen und zwar vor der Wende. So, und jetzt möchte ich mal dazu sagen, wenn man unsere Bundeswehr so kaputt spart, wie man das gemacht hat, weil man als Beispiel irgendwo für Gelder rausholen muss, ob es der Bundestag ist oder für irgendwelche sinnlosen Projekte wie Autobahnmaut und sonst irgendwas, spart man eine Bundeswehr kaputt. Man hat alle Werkstätten oder einen Großteil der Werkstätten geschlossen, sodass überhaupt nicht mehr möglich ist, die Flotte am Laufen zu halten. Ein Gutenberg hat dem Ganzen dann noch den Rest gegeben, sodass das ganze System überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Wehrpflicht müsste auch wieder eingesetzt werden. Als Beispiel, gestern, was in Stuttgart passiert ist.
Jetzt, diese Leute, Herr Fiedler, da gehe ich jetzt mal dazwischen, denn jetzt weitet sich das Thema sehr stark aus. Aber vielen Dank auf alle Fälle. Einen Satz noch.
Also, ich finde, die Wehrpflicht müsste wieder eingesetzt werden.
Haben wir verstanden.
Aus dem Grund, A, können Sie damit den Wehretat nach oben bringen. Und ich finde, für die Bevölkerung springen 2 Sachen raus. A, ein Erziehungsauftrag der Bundesrepublik Deutschland gegen seiner Bevölkerung, damit wir auch eine Bundeswehr haben. Und die Kriegsdienstverweigerer können wieder wie früher in den sozialen Dienst gehen. Der ist nämlich auch unterlaufen.
Herr Fiedler, vielen Dank. Und okay, wir gehen weiter, denn wir haben noch andere Hörer in der Leitung. Herr Ziegler aus Stuttgart hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Ziegler.
Guten Tag.
Ihr Beitrag bitte.
Ja, danke schön. Es ist, was ich bedauere, ist, dass der absolute Wert, den es früher einmal gab, es gab einmal Pazifismus als einen absoluten Wert. Denn das Hin und Her löst die Probleme nicht. Es wird alles immer gefährlicher. Und der absolute Wert Pazifismus, der fehlt mir in der heutigen Welt. Ja, früher mal zu den Geschmähten, bei den viel geschmähten Hippies, da war das ein absoluter Wert. Und dieser Wert muss wieder absolut werden, weil das nicht so was passiert wie die Golfkriege. Mhm. Die Golfkriege sind anerkannt völkerrechtswidrig gewesen und haben eine schreckliche Konsequenz der heutigen Weltsituation mit dem ganzen Terrorismus. Das ist eine Antwort auf die Golfkriege. Und diese Antwort auf die Golfkriege, dieser Terrorismus, der ist nicht lösbar durch militärische Aufrüstung.
Dankeschön, Herr Ziegler. Auch das gebe ich zurück mal an die Runde. Herr Neu, fühlen Sie sich angesprochen?
Na, ich glaube, es ist ja schon offensichtlich, dass der Irakkrieg, der Angriff oder der Überfall auf den Irak 2003 jetzt nicht völkerrechtskonform war, sondern ganz klar ein Rechtsbruch darstellte, übrigens über deutschem Gebiet stattgefunden hat, beziehungsweise über deutschem Gebiet als Drehkreuz Deutschland daran beteiligt war. Das ist das eine. Das zweite ist, mir ist aufgefallen, dass sich die Debatte immer wieder auf Trump reduziert. Ich glaube, über Trump müssen wir, da gibt es sogar eine große einheitliche Position bei uns, eine Bewertung gegenüber dieser Person, da sind wir uns alle einig. Aber die Auflösung der multilateralen Strukturen haben ja nicht erst unter Trump begonnen. Also 2002 wurde oder 2001 der ABM-Vertrag aufgekündigt, also das Raketenabwehrsystem, das man keiner haben soll, wurde aufgekündigt. Daraufhin wurde dann im 2012 das US-Raketenabwehrsystem zu einem NATO-Raketenabwehrsystem gegen die Russen aufgebaut. Ist immer noch in der Endphase.
Das ist nicht richtig.
Es ist der AKSE-Vertrag wurde 1999 beschlossen, 2004 von den Russen ratifiziert und anderen Staaten, von den NATO-Staaten nicht ratifiziert, auf Druck der USA nicht ratifiziert. Das heißt, es gibt im konventionellen Bereich überhaupt keine Rüstungskontrollmöglichkeiten mehr.
Ja,
das zeigt einfach, dass von den USA mit Blick auf Multilateralismus überhaupt kein Interesse mehr besteht, sondern vielmehr die Weltordnung ad acta legen und einen Moment der Stärke zeigen wollen. Also die Stärke der USA als Orientierungspunkt, als Fixpunkt für alles.
Ich würde das jetzt genau als Überleitung nehmen zu unserem zweiten Aspekt in dieser Sendung, denn zum Wackeln gebracht hat Donald Trump und hat die Regierung in Washington die westliche Sicherheitsarchitektur auch durch den Ausstieg aus einigen Militärabkommen, ich nenne mal die aus der letzten Zeit, den INF-Vertrag und den Open Skies-Vertrag. Und jetzt geht es heute um die Verlängerung des sogenannten New Start-Abkommens. Dazu gibt es heute Gespräche in Wien auf Ebene des US-amerikanischen und des russischen Außenministeriums. Dieses New Start-Abkommen gilt als das letzte noch bestehende Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA. Frau Poljarin, setzen Sie uns kurz ins Bild. Worum geht es in den großen Linien?
Also vielleicht möchte ich erstmal nochmal auf Herrn Neu antworten und dieses Bild, was er von den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren gemalt hat, weil ganz so stimmt es nicht. Es ist wohl wahr, dass unter der Regierung von George W. Bush einige internationale Abkommen auch gekündigt worden sind, aber zum Beispiel dieses New Start-Abkommen, über das wir gerade reden, ist ja maßgeblich unter der Obama-Administration, unter ganz großem persönlichen Einsatz von Barack Obama verabschiedet worden, genauso wie das Iran-Abkommen. Da hat sich der amerikanische Präsident sehr dahinter geklemmt. Also ich würde nicht sagen, die Amerikaner sind immer diejenigen, die nicht an multilateralen Lösungen interessiert sind und alles kündigen, sondern in der vergangenen Administration hat man da auch ganz andere Tendenzen gesehen.
Aber wir sprechen eben jetzt über diese Administration und das ist schon mehrmals angeklungen. Auch Abrüstung und bilaterale oder multinationale Abkommen haben für Trump ja offenbar nicht die Bedeutung, die sie für seine Vorgänger hatten. Wenn es jetzt heute um diesen New Start-Vertrag geht, was steht da auf dem Spiel?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich, also es ist wirklich der letzte verbleibende Abrüstungs- oder Rüstungskontrollvertrag, den es jetzt noch gibt nach der Kündigung des INF-Vertrages. Es ist ein Atomwaffenreduktionsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, wo man eben Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung von strategischen Offensivwaffen verhandelt. Und es gibt, dieser Vertrag läuft eben aus, er muss dringend verlängert werden. Es gibt die Option, ihn vielleicht auch erstmal nur um ein Jahr zu verlängern. Und beim letzten Mal war das auch schon nicht einfach, den zu verlängern. Und bislang war es eben so, dass Russland jetzt auch gesagt hat, dass sie bereit sind, über diese Verlängerung zu sprechen. Und die Amerikaner immer gesagt haben, sie wollen in egal welchem Rüstungskontroll- oder Abrüstungsregime immer auch die Chinesen an Bord bringen. Also das ist das, wohinter sich die Administration immer auch so ein bisschen, ja, man kann sagen, versteckt hat. Und jetzt ich hoffe sehr, dass diese Verhandlungen zumindest dazu führen, dass dieses Abkommen nochmal um ein Jahr verlängert wird.
Und jetzt lese ich so drastische Interpretationen, die sagen, wenn das nicht passiert, dann wären Russland und die USA zum ersten Mal seit 1972 ahnungslos über die Atomwaffen der anderen Seite. Herr Kiesewetter, haben Sie da auch große Bedenken?
Also ich habe dort deutlich geringere Bedenken, als ich sie beim INF-Vertrag hatte, den ja Russland über Jahre schon unterlaufen hatte und erst Obama dann erfuhr, was da schon alles geschehen ist. Das gute Zeichen ist, dass Pompeo von einer Verlängerung ausgeht. Das ist der US-Außenminister. Und ich sehe, dass der gesellschaftliche Druck auch in den USA sehr, sehr groß ist, dass Putin und Trump hier zu einem Fortschritt kommen. Nun liegt ja die Verlängerung nach den US-Wahlen. Der Vertrag läuft am 5. Februar nächsten Jahres aus. Und das Ziel ist ja, dass sowohl die Nuklearsenale Russlands als auch der USA auf je 800 Trägersysteme, also rund 800 Raketen und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe verringert werden. Ich glaube, dieses Ziel ist in beiden Interesse. Aber es klang ja eben schon an, Frau Poulirin hat es ja auch gesagt, China ist nicht Teil dieses Abkommens. Nun haben die kaum Interkontinentalraketen, das ist im sehr niedrigen zweistelligen Bereich. Aber es wäre sehr wichtig, dass China sich öffnet. Also insofern ist das US-Interesse ja auch ein Interesse an Multilateralismus, klarer Widerspruch zu Herrn Neu. Wir müssen versuchen, dass China dies leistet. Ich hatte selbst Gelegenheit, mit unserem Außenminister vor einiger Zeit in China zu sein. Unser Außenminister New Start und INF thematisiert hat und dafür warb, dass wir die Rüstungskontrolle internationalisieren und China dort Teil wird. China hat noch gar nicht die Chancen begriffen, die es bedeutet, Teil eines solchen internationalen Abkommens zu sein. Und es ist schon verständlich, dass Russland und die USA wenig Interesse an einer Fortsetzung des INF-Vertrages hatten, weil natürlich die Welt sich weiterentwickelt hat. Siehe Pakistan, Indien, Nordkorea, aber eben auch China. Also insofern, ich bin sehr optimistisch, dass Russland und China dieses Abkommen bewahren werden. Aber wir Europäer, die ja da wenig zu sagen haben, sollten alles tun, über unsere Verhandlungsstränge China mit an Bord zu holen und zu zeigen, dass auch die Europäer an ein großes Interesse an einer breiter ausgefächerten nuklearen Rüstungskontrolle haben.
Aber Herr Kiesewetter, ich muss da nochmal nachhaken, denn bisher zeigt ja China überhaupt kein Interesse, in diese Gespräche mit einzusteigen. Die finden jetzt heute zwischen Russland und den USA statt. Wäre es dann nicht zumindest wichtig, dass sich diese beiden Vertragspartner auf eine Verlängerung des Abkommens einigen, ohne das jetzt abhängig von China zu machen?
Ja, das ist der erste Schritt, dass New Start verlängert wird. Und zwar bilateral zwischen Russland und USA. Das ist ja auch die Voraussetzung, um dann danach Verhandlungen zu öffnen, offen für China, aber eben auch andere Staaten. Aber natürlich die allererste Voraussetzung für den Erfolg überhaupt ist, dass New Start verlängert wird. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
Herr Neu, wie optimistisch sind Sie?
Im Moment bin ich nicht sonderlich optimistisch. Ich befürchte natürlich auch eine Verlängerung, eine einstweilige, das geht ja um mehrere Jahre. Alleine braucht man diesen Zeitraum, um nachzuverhandeln, beziehungsweise einen Folgevertrag auszuverhandeln, sei es um Verifikationsfragen, sei es um neue Waffensysteme, wie zum Beispiel Hyperschallwaffen mit nuklearen Sprengköpfen, mit zu integrieren in diesen neuen Vertrag. Mit Blick auf China kann ich nur sagen, dass ich es etwas befremdlich finde, dass immer auf China verwiesen wird. China hat etwa das Atomwaffenpotenzial von Frankreich und Großbritannien, also jeweils. Und da stelle ich mir die Frage, warum nicht auf Frankreich oder Großbritannien? Dann, wenn dieser Vertrag multilateralisiert werden soll, also über den bilateralen Vertrag zwischen Russland und den USA hinaus, China und die beiden europäischen Atommächte beinhalten sollte. Also das ist bislang noch nicht gefallen, das Argument von den beiden Gesprächspartnern, was mich ein wenig verwundert.
Ja, aber da muss man schon zu gegenhalten, dass sowohl Frankreich als auch Großbritannien keine strategischen Nuklearwaffen haben. Also mit einer Reichweite 3.500-4.000 Kilometer. Und wir sollten das auch nicht anstreben als Europäer. Aber die Folge wäre schon, dass wir insgesamt über nukleare Rüstungsbegrenzungen sprechen. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber entscheidend ist erstmal, dass auf strategischer Ebene diese Begrenzung erreicht wird. Und das ist nun mal zwischen Russland und USA. Um das dann auch zu öffnen für Länder wie China, das ja auch einen sehr starken Einfluss auf Nordkorea hat, die ja auch an strategischen Nuklearwaffen arbeiten, was eben Frankreich und Großbritannien überhaupt nicht tun.
Ich möchte Herr Neu noch mal fragen, diese Beschlüsse von Donald Trump, die Abkommen, die ich genannt habe, zu kündigen, die werden ja so ein bisschen als irrational interpretiert. Aber der Vorwurf an Russland ist, dass es vertragsbrüchig geworden ist.
Da würde ich gerne darauf zurückkommen. Ja. In der Tat, es wurde ja von dem Kollegen Kiesewetter auf den INF-Vertrag verwiesen und dass Russland den gebrochen hätte. Da liegen immer noch keine Beweise vor. Es heißt zwar, US-Geheimdienste hätten das herausgefunden, aber was von den Befunden von US-amerikanischen Geheimdiensten zu halten ist, ich glaube, das wissen wir alle. Nummer eins. Ja. Nummer zwei ist, wenn man sich die Dokumente anschaut. Und es gibt ein Dokument, das war oder ist auf der Seite des Außenministeriums der USA, wo über den INF-Vertrag berichtet wird. Und da wird auch nur von Plausibilität gesprochen, nicht von Beweisen. Das finde ich ja etwas schwierig, wenn Plausibilitäten künftig Beweise ersetzen sollen. Es gab ja die Initiative durch Moskau Anfang letzten Jahres, im Januar, zu sagen, okay, dann können ja gerne Experten nach Russland einreisen und die besagten Waffensysteme verifizieren, also kontrollieren, ob sie diese Fähigkeit haben oder nicht haben. Und leider wurde das ja von den USA abgelehnt und leider, und das ist ein Riesenversagen der Europäer und ein noch größeres Versagen auch der deutschen Politik, dass sie nicht von sich aus ein Verifikationsteam nach Moskau geschickt haben, um zu schauen, ob die Russen tatsächlich die Hosen runterlassen und wenn, ob da was dran ist an den Behauptungen der Amerikaner. All das wurde nicht gemacht. Ich habe seinerzeit eine schriftliche Frage an die Bundesregierung gestellt, warum sie das nicht tut. Und da faselte sie von bilateralen Herausforderungen. Nein, es geht um Europa. Und wenn es um Europa geht, kann man die europäische Sicherheit nicht den USA und Russland alleine überlassen. Hier wäre es ein starkes Zeichen der Europäer und auch deutscher Verantwortungspolitik gewesen, zu sagen, wir entsenden ein Team, wir prüfen, ob die Russen ehrlich sind und schauen uns die Waffensysteme an. Und wenn sie die Waffensysteme nicht offen auf den Tisch legen, sodass wir sie uneingeschränkt prüfen können, dann haben wir begründetes Misstrauen. Aber es wäre ein Versuch wert gewesen. Hat nicht stattgefunden. Gibt zu denken,
lieber Herr Kollege Neu,
dahinter stehen.
Herr Kieselmeier.
Sie wissen sehr genau, dass das ein Vertrag ist, der INF-Vertrag, der Mittelstreckenraketenvertrag, der zwischen Russland und den USA gilt und sämtliche Verifikationen und allem bei Misstrauen in eine spezielle Verifikationsgruppe übertragen werden können. Das haben wir angeregt und dieser Punkt läuft auch noch. Und Sie wissen auch sehr genau, dass Kollege Mützenich und ich einen Vorschlag gemacht haben an Russland, dass wir doch Verifikationen zulassen sollen, nämlich dort, wo sie gegenwärtig stationiert sind, um den Ural herum. Dieser Vorschlag wurde von Russland verworfen. Deutscherseits haben wir natürlich ein ganz hohes Interesse daran, aber es ist ein bilateraler Vertrag zwischen den USA und Russland. Und unser Bestreben muss ja sein, dass wir jetzt nicht in eine Aufrüstungsspirale kommen. Und deswegen hat die Bundesrepublik Deutschland erreicht, dass die NATO mit dem NATO-Rat entschieden hat im letzten Jahr, dass die Antwort der NATO eben nicht eine nukleare Aufrüstung sein wird, also eine Nachstationierung von Mittelstreckenraketen, sondern wir haben sehr klar darauf gedrängt, dass wir uns nicht auf diese Gefahr einer nuklearen Eskalation einlassen. Also das gehört zur Redlichkeit dazu. Und das Entscheidende für uns Deutsche ist, dass es gelingt, dass die NATO eine Antwort findet auf die neuen Waffen, die Sie selbst angesprochen haben, lieber Herr Neu, nämlich die Überschallraketen, die Russland hat, die in der Lage sind, weil sie zum Teil nuklear betrieben sind, tagelang in der Luft zu bleiben. Hier brauchen wir in der Tat neue Rüstungsbegrenzungen. Aber Russland war bisher nicht transparent. Und das liegt dann nicht an Deutschland und der Bundesregierung, sondern dass Russland eben die 96 Systeme, die dort angeblich stationiert sind, bisher keiner Verifikation unterzogen haben. Wir haben sogar deutscherseits auf die Amerikaner eingewirkt, dass das Raketenabwehrsystem, das in Rumänien gegen iranische Raketen stationiert ist, dass das geöffnet wird. Hier gibt es Verhandlungsspielraum. Da kann ich Ihnen zustimmen. Aber dass hier nichts geschehen ist, ist völlig falsch.
Ich möchte gerne noch Frau Poljarins Einschätzung dazu haben, genau mit dieser Frage. Ja. Der Vorwurf an Russland ist da vertragsbrüchig geworden und deswegen hat die US-Administration durchaus ihre berechtigten Gründe, aus diesen Abkommen auszusteigen. Würden Sie das auch so sehen, beziehungsweise wäre es vielleicht dennoch besser gewesen, diese Abkommen aufrechtzuerhalten, auch unter vielleicht etwas widrigen Umständen?
Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der INF-Vertrag aufrecht hätte erhalten werden können. Aber, und das finde ich ganz wichtig, dass wir nochmal über Bedrohungspotenzial sprechen. Es war ja nun schon seit längerem so, dass Russland quasi an den Rändern des Vertrages ein beachtliches Arsenal an substrategischen Land-, Luft- und Seegestützten Waffensystemen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern aufgebaut hat, die nuklear bewaffnet werden können. Da sind vielleicht Stichwort Iskander in Kaliningrad, das ist so das beste Beispiel dafür. Aber was jetzt die Bedrohung eben ist, und ich stimme da dem Kollegen Neu nicht ganz zu, dass es dafür keine Beweise gibt. Ich glaube, Sie spielen an auf den Irakkrieg und die Beweise, die da vorgelegen sind. Ich glaube, hier hat es einiger Prüfungen mehr bedarf in der NATO. Jedenfalls geht man davon aus, dass Russland einen neuen Typ Mittelstreckenraketen vorhält, die SSC-8, die tatsächlich eine ganz neue Art der Bedrohung darstellt. Die ist landgestützt, die ist mobil, die ist schwer zu identifizieren, die kann man rasch einsetzen, die kann man mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen bestücken und die hat eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern. Damit kann die quasi jedes Ziel oder fast jedes Ziel in Europa mit geringer oder keiner Vorwarnzeit treffen. Also Hauptstädte, kritische militärische oder zivile Infrastruktur und so weiter. Und das Problem ist, dass wir auf diese Bedrohung momentan nicht wirklich eine Antwort haben können. Ich stimme Herrn Kiesewetter zu. Natürlich ist quasi dass wir jetzt im Gegenzug aufrüsten, ist keine Option. Aber so richtig, wie man mit dieser Bedrohung umgeht, die durchaus vorhanden ist, da würde ich gerne, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal Herrn Neu fragen, mit welchen Mitteln jetzt nuklear oder nicht, aber er denn in Zukunft die Sicherheit Deutschlands und Europas denn gewährleisten möchte, wenn wir quasi auf die amerikanischen Soldaten und die amerikanische Sicherheitsgarantie und die amerikanischen Nuklearwaffen so leicht verzichten können.
Herr Neu?
Ja, ich habe ja vorhin das Beispiel erwähnt, eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Es ist immer noch nicht zu spät, die NATO zugunsten eines solchen Systems auszutauschen. Das hieße also eben gemeinsame Sicherheit mit Staaten, die einem, in diesem Fall Russland, nicht geheuer sind, gemeinsame Sicherheit aufzubauen. Was in der heutigen Politik leider nicht mehr vorkommt, sind Begriffe wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, großartig, vertrauensbildende Maßnahmen.
Aber das stimmt doch nicht. Die Bundesregierung hat doch...
Hintertreffen. Dieses Vokabular kommt zunehmend ins Hintertreffen. Stattdessen gibt es eine sehr klare Aufrüstungsrhetorik und ein Russland-Bashing, was alleine auch den Zahlen in Russland nicht gerecht wird. Also die NATO hat ein Vielfaches an Waffensystemen, allein konventionellen Waffensystemen gegenüber Russland. Die NATO hat etwa viermal so viele Soldaten im Dienst als die Russische Föderation. Und der Haushalt der NATO-Mitgliedstaaten, der Militärhaushalt der NATO-Mitgliedstaaten, ist etwa 15 Mal höher als die Russlands. Und die Wirtschaftskraft
ist aber das sind doch falsche Zahlen, höher das wissen Sie doch.
Und die Wirtschaftskraft ist sehr entscheidend, ob ein Staat überhaupt die Fähigkeiten hat, entsprechend aufrüsten zu können und Krieg führen zu können. Nein, also hier wählt der Hund mit dem Schwanz und der Schwanz mit dem Hund. Und es ist einfach nicht zutreffend, dass Russland überhaupt die Fähigkeiten hat und die Absichten hat die Bundesregierung ja eingeräumt. Sie können keine Absichten erkennen. Von daher weiß ich nicht, worüber wir hier reden.
Das ist völlig falsch.
US-Truppenabzug und neue Atomgespräche, Sicherheitspolitik in Zeiten von Trump, das ist heute unser Thema und wir diskutieren noch bis 11:30 mit Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, mit Alexander Neu, Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss des Bundestages und mit Jana Poljarin, sie ist Sicherheitsexpertin des European Council of Foreign Relations. Sie können uns weiterhin anrufen unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem getan Andreas Geugler. Er schreibt, Deutschland lässt in Verteidigungsfragen gegenüber den USA jede Selbstachtung und klare Werteorientierung vermissen, beklagt sich dann aber über Bevormundung. Europa gibt für seine Streitkräfte deutlich mehr aus als Russland. Das sollte ausreichen, eine Verteidigung zu finanzieren und zu organisieren. Frankreich und sogar Großbritannien verlassen sich seit langem primär auf ihre eigenen Atomwaffen, nicht auf amerikanische, sicher aus national gutem Grund. Deutschland sollte wirklich atomwaffenfrei sein. Der Zustand jetzt ist absurd. In einer Mail von Peter Carstens heißt es, kein Mensch erwähnt, dass Deutschland in der Vergangenheit die Bundeswehr bis zur Handlungsfähigkeit dezimiert hat. Man staunt nur jetzt, dass mehr ins Militär investiert werden soll. Und Raffaele Ferdinando Schacher, der gibt uns einen Blick aus der Schweiz, also von außen. Er sagt, aufgrund ihrer Geschichte befindet sich Deutschland bis zum heutigen Tage in einem Dauerdilemma. Wie würde wohl Europa, aber auch ganz besonders Frankreich reagieren, wenn Deutschland wieder militärische Großmacht werden möchte, inklusive atomarer Bewaffnung? Angerufen hat uns Herr Bornemann aus Dresden. Guten Tag, Herr Bornemann.
Schönen guten Tag.
Was meinen Sie?
Also ich habe eigentlich eine Frage, die auch ein bisschen rhetorisch ist. Meine Frage lautet, wenn wir diskutieren über ein Thema, über das wir doch wahrscheinlich überhaupt keinen Entscheidungsspielraum haben. Die Frage der Souveränität unseres Landes. Die Amerikaner haben ja bisher auch einfach Ramstein als Militärbasis benutzt. Sie haben im Grunde genommen Frankfurt, Main, gibt es große Teile des Flughafens, der militärisch besetzt ist. Und meine ganz konkrete Frage ist, wenn wir Nein sagen würden, und das würde ja Ihre Diskussion eigentlich implizieren, dann haben wir doch gar keine Chance, weil die Amerikaner ohnehin nachher sagen können, nö, wir machen das einfach anders. Also ganz konkret, sind wir souverän oder sind wir es nicht?
Herr Bornemann, danke. Danke für diese konkrete Frage und die greifen wir auf. Ich gebe sie weiter. Also sind wir souverän oder nicht? Sind wir lediglich Zuschauer, Herr Kiesewetter?
Natürlich sind wir souverän, aber das sind wir erst seit dem 2+4-Vertrag von 1990, wo die vier Siegermächte seinerzeit eine sogenannte abschließende Regelung über Deutschland getroffen haben, von Reparationsfragen bis hin zu Stationierungsfragen. Wir Deutschen haben uns seinerzeit in diesem Vertrag auch verpflichtet und die anderen Staaten auch, keine signifikanten Truppenstationierungen östlich der Elbe zu machen. Das wurde dann in der NATO-Russland-Grundakte noch einmal festgehalten. Was Herr Bornemann eben ansprach, es gibt zu Ramstein, zu Frankfurt-Main Verträge. Würden wir diese Verträge aufkündigen, wären wir in Anführungsstrichen schön blöd. Aber dann würden die Amerikaner abziehen müssen und sie würden das auch tun. Und Polen würde sie mit Freude aufnehmen. Nein, es ist ein Punkt, dass wir den Amerikanern hier eine Präsenz bieten, die uns hilft, die auch der NATO hilft, die Deutschland einbettet in das westliche Bündnis und die sehr klar unseren Interessen entspricht. Das ist nämlich das transatlantische Bündnis. Wir brauchen eine Zone ungeteilter Sicherheit von USA und Kanada bis auf den europäischen Boden. Das ist auch die Voraussetzung für künftige sicherheitspolitische Ideen, wie beispielsweise die Sicherheitszone von Vancouver bis Vladivostok. Wären wir nicht Teil dieses Bündnisses und in dieser engen amerikanischen Partnerschaft, würden wir zum Spielball werden. Und Russland und andere Länder, autokratische Systeme, würden sich die Schwäche Europas zunutze machen. Also insofern sind wir vertraglich mit den Amerikanern verbunden. Diese Verträge sind auf Augenhöhe. Der 2+4-Vertrag ist die Grundlage. Und da können wir sehr froh sein, dass das damals sehr klug von der Regierung Kohl ausgehandelt wurde und seinerzeit auch der Regierung de Maizière.
Frau Pouliérin, und dennoch hat sich in den letzten Tagen, zumal seitdem Trump über den US-Truppenabzug die Europäer erstmal ein bisschen in Unsicherheit versetzt hat, hat sich auch dieses Gefühl breit gemacht, sogar auch in der NATO. Was sind wir eigentlich? Sind wir tatsächlich nur Zuschauer?
Also ich glaube, man muss über die amerikanischen Soldaten in Deutschland nicht als Besatzer nachdenken, weil das sind sie einfach nicht, sondern das sind Partner im transatlantischen Bündnis. Das auch nochmal auf die Frage von Herrn Bornemann. Trotzdem, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich alle drei in dieser Gesprächsrunde mal einig, ist die Wortwahl, die wir aus Washington hören und die Art und Weise, wie mit Verbündeten umgegangen wird, natürlich vollkommen inakzeptabel. Und natürlich erinnert das ein bisschen an modernes Söldnertum, dass Donald Trump eben sagt, ihr Deutschen zahlt quasi euren fairen Beitrag nicht und ich mache jetzt so eine Strafaktion. Das ist nicht das, wie bislang in diesem Bündnis miteinander umgegangen wurde und es schadet der NATO, es schädigt auch die Glaubwürdigkeit der NATO auch gegenüber unseren Systemrivalen und was ich halt mich immer frage ist...
Mit Systemrivalen meinen Sie jetzt?
Ich meine Russland, ich meine China, also Länder, die ganz offensichtlich unser System, wie wir es hier haben, schwächen wollen, die Europäische Union schwächen wollen, die Einfluss gewinnen wollen in Europa, der eben nicht in unserem Interesse ist. So würde ich das ganz klar sagen. Aber ich glaube, die Frage, die wir uns halt wirklich stellen müssen, und Herr Neu hatte das vorhin mal gesagt, dass auch schon unter der Vorgängeradministration oder unter den Administrationen und gerade auch bei Obama schon oft darüber nachgedacht wurde, ob diese starke amerikanische Präsenz in Europa noch angemessen ist und auch ob das noch im amerikanischen Interesse ist. Und das ist durch die Krim-Annexion, dann haben die Amerikaner nochmal ihre Truppen in Europa verstärkt als Reaktion darauf. Aber vorher gab es durchaus auch schon Überlegungen, ob man die Truppenzahl in Europa reduzieren kann. Und ich glaube, wir kommen jetzt wieder ein bisschen auch dahin zurück. Das ist also, wir müssen das vielleicht auch ein bisschen jetzt von Trump trennen, diese Diskussion, und uns tatsächlich überlegen, wenn die Amerikaner sich zukünftig mehr nach China und Asien orientieren und da ihre Aufmerksamkeit, ihre Ressourcen hinwenden, was heißt das für Europa? Wie können wir das strategische Vakuum, was entsteht im Nahen und Mittleren Osten, wenn die Amerikaner da nicht mehr so präsent sind in Afrika, wie können wir das ausgleichen? Wie können zum Beispiel die Franzosen mit ihrem Aktivitäten gegen den Terrorismus in Afrika können diese gar nicht alleine durchführen, sondern sind maßgeblich auf amerikanische Unterstützung angewiesen. Also wie können wir, wenn dieses Vakuum entsteht in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, was heißt das für uns als Europäer? Wie können wir es schaffen, dass wir da mehr leisten können, dass wir das viele Geld, was wir tatsächlich ausgeben für Verteidigung, dass wir dafür einfach mehr rausbekommen? Weil das ist tatsächlich ein ganz großes Debakel. Die europäischen Staaten geben zusammen fast halb so viel aus wie die USA, können aber nicht nur annähernd halb so viel Macht projizieren, wie man das verändern kann durch auch stärkere europäische Kooperationen. Und das hat die Kanzlerin ja auch schon im Bierzelt 2017 gesagt, wir können uns nicht mehr so allumfänglich auf die amerikanische Sicherheitsgarantie verlassen, egal wer da in den USA wiedergewählt wird. Ich möchte trotzdem an diesem transatlantischen Bündnis festhalten, weil es in unserem Interesse ist, weil es im amerikanischen Interesse ist. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich über diese Trump-Diskussion und über die Art, wie wir miteinander sprechen oder wie mit uns geredet wird, auch ein bisschen hinwegschauen und uns die großen strategischen Fragen anschauen. Wie wollen wir uns langfristig als Europäer so aufstellen, dass wir eben die Sicherheit Deutschlands und Europas zukünftig gewährleisten können?
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage von Herrn Bornemann, unseres Hörers, und Herr Neu auch noch fragen, wie sehen Sie das mit der, ja, in Anführungsstrichen Zuschauerrolle, die Regierungen in Berlin und in anderen europäischen Hauptstädten, sind sie lediglich Zuschauer, wenn es um ihre eigene Sicherheit geht?
Na, zunächst einmal die Frage, ob wir souverän sind oder nicht. Ja, wir sind souverän. Das hat der Kiesewetter mit 2+4-Vertrag ja gerade ausgeführt. Ich glaube nur, dass in der deutschen politischen Klasse und in anderen Ländern in Europa es im Kopf keine Souveränität gibt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass man nicht bereit ist und bislang auch glaubt, es nicht tun zu müssen, für die eigene Sicherheit und die eigene Stabilität Sorge tragen zu wollen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit dem INF-Vertrag genannt. Es gibt andere Beispiele, der Iran Atomvertrag, da hätte ich mir von den drei europäischen Staaten, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, mehr Engagement erhofft. Man ist auf dem unteren Level geblieben. Das INSTEX-Abkommen funktioniert nicht wirklich, weil die drei europäischen Staaten nicht so sehr hinterher sind, dass es funktioniert. Also was ich mir wünsche, ist, dass die Europäer, also in diesem Fall die Europäische Union, eine größere gemeinsame Außenpolitik, ich sage nicht Verteidigungspolitik, sondern Außenpolitik anvisiert, in der man eben auch eine multivektorale, so heißt es schön, eine multivektorale Politik nachvollzieht. Das heißt, man orientiert sich nicht auf eine Großmacht, sondern man schaut, wo ist ein konkretes Problem und mit welchem anderen Staat können wir dieses konkrete Problem lösen. In dem Falle mit China und Russland wäre es sinnvoll gewesen, das Iran-Abkommen zu retten. Hat nicht stattgefunden. In andere Fragen könnte man mit den USA Probleme lösen. Aber was hier stattfindet in der deutschen Politik, das wurde bei meinen beiden Gesprächspartnern wieder deutlich, die sich komplett ausliefert an die USA und unterordnen. Sie haben den Begriff Vasallen genommen. Ja, das will ich unterstreichen. Vasallentum ist das. Wie hat sich der amerikanische Botschafter, mittlerweile Ex-Botschafter Grenell, Richard Grenell in Berlin aufgeführt? Es gab keine dezidierten Reaktionen seitens der Bundesregierung darauf. Wie verhalten sich die USA mit Blick auf Nord Stream? Es gibt keinerlei Handlungen seitens der Bundesregierung, keine Zurückweisungen, außer verbaler Art, vielleicht am Telefon, aber nach außen hin nicht. Es gibt keine Androhung von Gegensanktionen, die man ja auch machen könnte. Es wird sich dezidiert in die deutsche Innenpolitik eingemischt, in die deutsche Souveränität, und von der Bundesregierung kommt nichts. Und
aber Herr Neu, haben Sie eine Vorstellung, was die Verteidigungsausgaben...
Also was ich meine ist, man ist formal souverän, keine Frage, aber im Kopf fehlt diese Souveränität.
Aber Herr Neu, haben Sie eine Ahnung, was es kosten würde, wenn Sie diese Souveränität, die wir auf dem Papier mit dem 2+4-Vertrag haben, wenn Sie die sicherheitspolitisch umsetzen wollten, was das, also was Sie Ihren Wählern dann zumuten müssten, was dann an Verteidigungsausgaben auf uns zukäme, wenn wir dieses sicherheitspolitische Trittbrettfahren ein Stück weit aufgeben würden, was wir jetzt jahrelang gemacht haben. Also ich glaube, das ist total einfach zu sagen, ja, dann machen wir es eben alles alleine und dann schicken wir die Amerikaner zum Teufel. Es gibt mittelfristig überhaupt keine Möglichkeiten, sich quasi ohne die amerikanischen Sicherheitsgarantien in Europa das aufrechtzuerhalten, sich zu verteidigen. Das geht wirklich nur, wenn Sie denken, irgendwie, es ist alles Blümchen und Apfelkuchen und es gibt keine Bedrohung und wir können uns daraus verabschieden. Aber die Amerikaner unterstützen die europäische Sicherheit so maßgeblich, dass wir ohne sie blind, taub und stumm wären, was die Militärpolitik betrifft.
Also Sie verfolgen einen Ansatz, den ich nicht nachvollziehen kann. Sie haben diesen klassischen Ansatz, haben Sie auch gerade erwähnt, Großmachtrivalitäten, diese Kategorien, all die habe ich nicht. Ich frage mich,
gucken Sie doch mal um sich herum.
Darf ich bitte ausreden? Ich frage mich,
Ist Russland wirklich ein Gegner, ja oder nein? Wie viele Angebote kamen seitens der Russischen Föderation seit 1990 gegenüber Europa? Sehr, sehr viele. Putin ist sogar im Bundestag aufgetreten mit ausgestreckter Hand und so weiter und so fort. Bis 2014 gab es eine Menge Gesten der Russen für eine enge Kooperation. Sie wurden alle aus der Hand geschlagen.
Aber deshalb, Herr Neu, da möchte ich jetzt doch...
Ich möchte mal ein paar Gegenbeispiele bringen.
Nicht auch mit Russland begraben. Da gibt es keinen Willen. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann sehe ich auch, dass es auch ihrerseits keinen Willen dazu gibt, sondern stattdessen dieses nach wie vor sich ausliefern an die USA. Wenn man nur in diesen Kategorien denkt, Machtkategorien und Waffen, die man dafür braucht, um das umzusetzen, kommt man keinen Schritt weiter. Und dann ist man eben einer Großmacht wie die USA ausgeliefert. Und ich glaube, wenn ich mir auch Umfrageergebnisse sehe, auch Ihres Instituts, dass sich 70% der Befragten in Deutschland eine neutrale Position im Konflikt zwischen den USA und Russland wünschen, das ist, glaube ich, in Ihrem Institut vor einem Jahr erfragt worden, dann sehe ich, dass es in Deutschland eine große Mehrheit gibt, die sich in diesen Konflikt zwischen den USA und Russland nicht engagiert sehen wollen für Deutschland.
Herr Kiesewetter.
Also ich möchte hier schon sehr gegenhalten, Herr Neu. Sie bringen eine sehr einseitige Sicht der Dinge, das gestehe ich Ihnen auch zu. Aber es ist für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz interessant, sich auch mal in Erinnerung zu rufen, Cyberangriff auf Estland 2007. 2007 Münchner Sicherheitskonferenz, Putin und Lavrov damals, die sehr klar gesagt haben, der INF-Vertrag sei obsolet. 2008 Krieg mit Georgien, Spaltung Ossetiens. Georgien ist bis heute noch ein gespaltenes Land, darüber reden Sie nicht. Ukraine und Krim, 2 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine, über 30.000 Tote. Darüber muss man nachdenken. Ein abgeschossenes Flugzeug, das nachweislich, das mit niederländischen Touristen besetzt war und nachweislich aus Russland heraus unterstützt wurde mit den Raketen. Also, dass die abgeschossen werden konnten. Dann das Vorgehen Russlands in Syrien, das Vorgehen Russlands in Libyen mit Kampfflugzeugen, mit Unterstützung General Haftars und vielem mehr. Ich will hier keine einseitigen Schuldzuweisungen machen, aber Sie stellen Russland so dar, als ob Russland vollkommen untätig ist. Alle Verhandlungsangebote wurden ausgeschlagen. Russland führen Sie an die Verteidigungskosten. Die russischen Soldaten verdienen einen Apfel und ein Ei. Im Bundeswehrverteidigungsetat sind die Lohnkosten fast die Hälfte. Also auch das muss man einordnen. Wenn Sie Kosten und andere Bereiche bringen, dann ist die Staatswirtschaft in Russland Verteidigungsindustrie. In Deutschland ist es der freie Wettbewerb freier Unternehmen. In Frankreich ist es auch Staatsindustrie. Also unsere Preise sind ganz andere als die Russen, die das staatlich festlegen können. Sie schenken hier unseren Leuten verwässerten Wein ein. Es ist falsch, was Sie der deutschen Öffentlichkeit darstellen. Es gehört dazu, das abgewogen zu machen. Und mir war es sehr wichtig, diese 4-5 Punkte bis hin jetzt zu Syrien und Libyen, aber beginnt mit dem Cyberangriff auf Estland 2007, über 13 Jahre aggressives Vorgehen Putins, dass wir Europäer im Umgang mit der Ukraine in der Vergangenheit vieles falsch gemacht haben, rechtfertigt nicht der Gewalteinsatz und 2 Millionen Binnenvertriebene und 35.000 Tote in der Ostukraine.
Stichwort Cyberangriffe ist gefallen und ich möchte gerne unserer Hörerin Frau Kube aus Potsdam noch die Gelegenheit geben, auch ihre Meinung zu sagen. Guten Tag, Frau Kube.
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Und ich glaube, Sie haben sich auch über Cyberangriffe Gedanken gemacht.
Ja, ich habe davon zwar keine große Ahnung, ich bin 73 Jahre alt, aber man liest und hört ja immer mehr davon. Und mich wundert, dass man immer noch an diesen traditionellen, konventionellen Waffensystemen festhält, wie Atomwaffen und jetzt Überschallwaffen und was es da alles gibt. Und diese neue Form der Kriegsführung, ob nun Hackerangriffe, KI, Drohnen, Cyberattacken, alles sowas, was im Raum steht, das ist doch in der nächsten Zukunft viel, viel wichtiger. Und das in Verbindung mit den traditionellen Waffen. Also da wird mir ganz schlecht, wenn ich mir überlege, dass man mit elektronischen Mitteln Dinge zum Laufen bringen kann, die also überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Ich denke, die traditionelle Rüstungsindustrie und dieses 2%-Ziel für den NATO-Beitrag Deutschlands, das ist ein Popanz, der aufgebaut wird, ähnlich wie in der Automobilindustrie, die Abwrackprämie brauchen. So braucht die Rüstungsindustrie diese konventionellen Dinge, um überhaupt am Laufen zu sein, als wichtiger Teil einer Wirtschaft. Und
Frau
das
Kube,
interessiert mich und das hätte ich gern dazu mal eine Aussage.
Genau, das greifen wir auf. Vielen Dank, Frau Kube. Und ich gebe die Frage direkt weiter an Frau Poliarin. Sind wir da eigentlich, wenn wir so viel über Atomwaffen und Abrüstungsgespräche sprechen, eigentlich auf der ganz falschen Spur, weil das gar nicht die wahre Bedrohung ist?
Also ich glaube, wir können uns gar nicht leisten, hier entweder oder zu sagen. Also die einzig wahre Bedrohung kann man, glaube ich, heutzutage gar nicht so definieren. Also zum Beispiel große Herausforderungen für die Bundeswehr im Einsatz sind KI-gesteuerte Drohnenverbände, die quasi die selber gebaut werden können, die völlig asymmetrische Bedrohungen sind. Und das Gleiche ist auch, auch mit Cyberangriffen natürlich der Fall. Diese ganzen neuen Bedrohungen, aber die kommen ja noch zusätzlich zu den alten Bedrohungen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt nur noch Cyberangriffe oder diese hybriden Kriege, von denen wir immer sprechen, sondern wir haben das parallel. Wir haben gleichzeitig die Russen zum Beispiel, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, die ja auch ihre taktischen Nuklearwaffen in ihrer Militärdoktrin quasi als Mittel der politischen Gestaltung durchaus in Betracht ziehen. Also es ist nicht so, als ob Nuklearwaffen obsolet geworden sind. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Auch wenn man sich anguckt, zum Beispiel Nordkorea oder die Bemühungen, also ich glaube, es wird eher mehr Atomwaffenstaaten geben als weniger. Das ist zumindest meine Befürchtung und dagegen müssen wir arbeiten. Aber es ist nicht so, als ob das eine alte Bedrohung ist, über die man nicht mehr reden kann. Und deswegen ist die große Herausforderung, das parallel zu machen, die neuen Bedrohungen anzuerkennen und darauf Antworten zu finden. Und da sind wir teilweise wirklich sehr, sehr schlecht. Und gleichzeitig aber an den alten Bedrohungen zu arbeiten oder dagegen zu arbeiten, also zu gucken, wie kann man die entschärfen, wie kann man gucken, und da bin ich gar nicht so weit weg von Herrn Neu, wie kann man Abrüstungsgespräche führen, wie kann man die Zahl der Atommächte auf der Welt verhindern? Ich glaube nur, ich habe nicht so einen naiven Ansatz, dass ich sagen würde, wenn Deutschland hier vorangeht, und zum Beispiel die Amerikaner ihre Nuklearwaffen von Deutschland abziehen, dass das langfristig tatsächlich Frieden und Stabilität bringen würde. Ich glaube, es wäre nur eine Verlagerung zum Beispiel der Frage der Nuklearwaffen nach Osteuropa.
Herr Kiesewetter, ich glaube, Sie wollten sich auch zu Wort melden.
Naja, ich glaube, es ist sehr wichtig. Die Bundesrepublik macht das ja jetzt auch im Weltsicherheitsrat. Wir haben es in der OSZE angestoßen, dass wir für diese neuen Herausforderungen bereits Abrüstungsgespräche initiieren. Es geht um die Frage Cyber, es geht um die Frage künstliche Intelligenz und vor allen Dingen um die Frage sogenannter autonomer Waffensysteme. Haben wir auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir dies nicht wollen. Die letzte Entscheidung muss beim Menschen liegen. Aber es mag Länder geben auf der Welt, die genau das nicht wollen, sondern mit so einer Art der Kriegsführung absolute Verunsicherung verbreiten.
Würden Sie das wieder festlegen auf die alten Linien, über die wir seit Jahrzehnten diskutieren? USA, Russland, China?
Das eben nicht, weil das die Gefahr ist, dass kleinere Staaten, die sehr viel Geld da rein investieren, plötzlich einen Machtzuwachs bekommen oder Unternehmen, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen oder auch bestimmte Terrorgruppen, die dies können. Und deshalb brauchen wir auch Russland und China, um solche Dinge zu regeln. Also das eine ist die Forschung darüber, die können wir nicht verbieten. Aber was wir brauchen, ich glaube, da gibt es auch ein ganz großes gemeinsames Interesse, USA, Russland, China, natürlich die EU, wir Deutschen, dass wir so die Ausbreitung dieses Wissens regeln. Sie können es nicht verhindern, aber wir müssen die Anwendung solcher Systeme, solcher Waffensysteme ächten. Und dazu müssen wir auch wissen, was für Gefahren drohen. Frau Pugliarin hat es ja eben angesprochen. Und mir wäre es sehr recht, wenn wir den Blick nach vorne wagen. Und das ist dann auch ein Aufbruch für Rüstungskontrolle, für vertrauensbildende Maßnahmen, für Verifikation. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke Europas, weil wir hier viel mehr Erfahrungen haben, über die Jahrzehnte sammeln dürfen. Wir haben in Deutschland eine Einrichtung, die das sehr gut kann. Das ist das Zentrum für Verifikation in Geilenkirchen. Das ist zwar eine Einrichtung des Verteidigungsministeriums, wird aber auch sehr stark vom Auswärtigen Amt unterstützt. Dies ist eine Organisation, die man direkt aufwerten könnte und auch zu einer Plattform machen. Wir haben in Bonn einen Sitz der Vereinten Nationen. Auch hier bietet es sich an, dass wir als Deutsche dieses Thema vorantreiben. Und da, glaube ich, kann man auch die klassischen Konfliktlinien überwinden, weil das Interesse der Länder an einer Ausbreitung dieser, also auch der eben genannten Länder, einer Verhinderung der Ausbreitung sehr groß ist. Und wir müssen ja auch nach dem Konsens und nach Auswegen suchen und nicht nach Abgrenzung und Konfrontation in dieser Frage. Also die klassischen Konfliktlinien können damit auch überwunden werden.
Herr Neu, sehen Sie das auch so?
In diesem Falle bin ich komplett d'accord mit meinen beiden Vorrednern.
Wir beschreiten jetzt ein Zeitalter mit Cybermöglichkeiten, KI wurde ja angesprochen, deren Konsequenzen wir noch nicht vollends erfassen können. Wir besprechen das ja auch im Verteidigungsausschuss. Ich möchte einfach mal Beispiele geben. Wenn ein von Land A nach Land B ein Panzer die Grenze überschreitet, kann man das nachvollziehen. Auch als Parlamentarier gegebenenfalls. Das kann man aber nicht nachvollziehen im Cyberkrieg. Also wie soll ich als Parlamentarier im Verteidigungsausschuss nachvollziehen können, ob nicht auch die Bundeswehr sozusagen offensive Cyberattacken fährt oder nur rein defensiv agiert. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger, das zu kontrollieren. Überhaupt das Verständnis, das technische Verständnis für uns ist gar nicht vorhanden. Wir betreten also hier ein neues Zeitalter mit großen Risiken und da ist es absolut, und da gebe ich meinen beiden Vorrednern recht, absolut wichtig, dass die Großmächte, aber auch alle anderen Staaten möglichst zu einem gemeinsamen multilateralen Vertragswerk kommen, in dem das reguliert wird. Und was eben auch schwierig ist, das wurde gerade angesprochen, nichtstaatliche Akteure, also Unternehmen und so weiter, die über Cyber auch Einfluss ausüben können, auch sogar gefährlichen Einfluss ausüben können. All das muss natürlich mit in solche Verträge hinein. Da sehe ich sehr viel auf uns zukommen und da ist sehr viel Geist gefragt und sehr viel Kooperationswillen auf allen Seiten.
Ganz kurz noch zum Schluss. Wir haben jetzt gerade noch 2 Minuten. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf das Thema der Sendung zurückkommen, das ja etwas enger gefasst war, nämlich die Sicherheitspolitik in Zeiten von Trump, und möchte gerne Herrn Kiesewetter und Herrn Neu zum Schluss noch fragen, was erhoffen Sie sich, was glauben Sie, wird passieren bei den Präsidentschaftswahlen im November? Herr Kiesewetter, ganz konkret, hoffen Sie auf einen Wechsel im Weißen Haus?
Hoffnung ist in der Politik immer ein beliebtes Mittel. Ich sehe das sehr, sehr nüchtern. Ich befürchte, dass durch die Art und Weise, wie Trump gerade für Eskalationen in der innenpolitischen Stimmung in den USA sorgt, dass er sein Wählerklientel maximal mobilisiert. Ich rechne mit einer Wiederwahl. Wir sind gut damit beraten, mit einer Wiederwahl zu rechnen. Sollte es Biden werden, werden die Forderungen an Europa nicht abnehmen. Das heißt, wir müssen unsere Interessen stärker wahrnehmen, um ein guter Partner auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu werden.
Und Herr Neu, bleibt die Linke bei ihrer US-kritischen Haltung, manche würden sagen bei ihrer anti-amerikanischen Haltung, egal wer im Weißen Haus sitzt?
Naja, ich sage nicht anti-amerikanisch, wir haben nichts gegen US-Bürger, das ist natürlich absurd. Nein, wir wollen ein starkes Europa, wir wollen ein Deutschland, was unabhängig von den USA agiert, und da ist es mir halbwegs gleichgültig, wer in den USA, regiert. Natürlich ist Trump eine besondere Herausforderung und ich glaube, niemand mit klarem Verstand wünscht sich die Fortsetzung einer US-Präsidentschaft unter Trump.
US-Truppenabzug und neue Atomgespräche, die Sicherheitspolitik in Zeiten von Donald Trump, das war unser Thema heute bei Kontrovers. Vielen Dank an die Runde. Wir haben diskutiert mit Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, mit Alexander Neu, Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, und mit Jana Poljarin, sie ist Sicherheitsexpertin des European Council of Foreign Relations. Mein Name ist Christiane Kess, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.